Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von H112 Architekturgespräche. Diese Folge ist Teil der diskutierenden Reihe Haltungsfrage und heute beschäftigen wir uns mit Haltungsfrage Denkmal. Mein Name ist Lisa, ich bin Assistentin der Fachrichtung Architektur an der Hochschule Mainz und ich befinde mich heute in einem Zoom-Meeting mit weiteren drei Teilnehmenden.
Hallo, mein Name ist Miriam. Ich bin ebenfalls Assistentin in der Fachrichtung Architektur an der Hochschule in Mainz. Wir haben zwei Gäste heute, und zwar einmal Professor Dr. Regina Stephan sowie Professor Jürgen Rustler. Die beiden werden wir gleich kurz vorstellen. Doch zunächst möchten wir in das Thema einleiten. Das Thema ist, wie Lisa schon genannt hatte, Denkmal. Es geht uns um die Haltungsfrage dazu. Wir möchten den Begriff Denkmal zunächst aber gerne kurz definieren. Dazu haben wir uns des Denkmalschutzgesetzes von Rheinland-Pfalz bedient. Das stammt aus dem Jahr 1978 und trotz dessen, dass es so alt ist, hat es bis heute auch Gültigkeit. Und der erste Abschnitt, der beschäftigt sich mit den Grundsätzen und den Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege. Und daraus möchten wir ein bisschen zitieren. Das heißt dort, die Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen und insbesondere deren Zustände zu überwachen, Gefahren von ihnen abzuwenden und sie zu bergen. Außerdem sei es Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen. Die dritte Definition, die beschäftigt sich mit einer Nutzung des Denkmals und sie sagt, dass Denkmalschutz und Denkmalpflege darauf hinwirken, dass die Kulturdenkmäler in Raumordnung und Landesplanung sowie städtebauliche Entwicklung und den Naturschutz einbeziehen und einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden.
Genau, wir starten ja so als kleine Einleitung ins Thema immer ganz gerne mit einer Definition auch. Und Denkmal bedeutet laut Definition ein erhaltenswertes Werk, das für eine frühere Kultur Zeugnis ablegt. Also und in dem Sinne möchte die Denkmalpflege eben historische Substanz, um die Informationen, die sie enthält und vermittelt, für die Zukunft sichern. Wenn man das Ganze jetzt in die Architektur transportiert, dann bedeutet ja die gebaute Architektur eben ein kulturelles Erbe. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten und ich freue mich, dass wir dazu zwei Gäste geladen haben.
Zunächst möchten wir dich, Regina, kurz vorstellen. Frau Professor Dr. Regina Stephan, 1992 hast du promoviert mit einer Studie zu Waren- und Geschäftshäusern von Erich Mindelsohn in Deutschland über die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seit 2008 bist du sachverständiges Mitglied des Landesbeirats für Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz. 2011 hast du die Habilitation erlangt und somit die Lehrberechtigung für Architekturgeschichte und Architekturtheorie durch den Fachbereich Architektur an der Technischen Universität in Darmstadt. Daneben hast du einige Ausstellungen und Publikationen angeleitet zur Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts sowie bist du in Gremien vertreten. Außerdem bist du Mitglied der Advisory Boards White City Center in Tel Aviv, die sich mit dem Aufbau eines Denkmalschutzzentrums befasst, sowie Mitglied der Mathildenhöhe in Darmstadt, zu dem du durch die Stadt Darmstadt berufen wurdest und im Zuge der Vorbereitung eines Welterbeantrages eingebunden bist. Seit 2008 bist du Professorin für Architektur und Stadtbaugeschichte hier an der Hochschule in Mainz. Seit 2010 hast du hier auch die stellvertretende Leitung des Architekturinstituts inne, warst von 2012 bis 2015 Dekanin des Fachbereichs Technik an der Hochschule in Mainz, dann von 2015 bis 2017 Prodekanin und seit 2017 bist du sogar Vizepräsidentin für Studium und Lehre. Herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
Vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich sehr.
Ja, unser zweiter Gast ist Professor Jürgen Rustler, gebürtig aus Mittelfranken. Jürgen, du hast im Anschluss an dein Studium in Stuttgart 1999 das Heinrich-Tessenau-Stipendium für Architektur und Denkmalpflege in Dresden-Hellerau erhalten. Du hast 2009 dein eigenes Architekturbüro in Berlin gegründet und inzwischen seit 2016 gemeinsam das Büro mit Pia Meyer-Schrieber. Seit 2017 bist du Professor für Entwerfen und Bestand an der Hochschule Mainz in der Fachrichtung Architektur. Wir freuen uns, dass du da bist.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich ebenfalls auf die spannende Diskussion.
Gut, wir haben euch ja kurz schon vorgestellt und eure Stimmen auch zum ersten Mal vernommen. Dennoch möchten wir euch gerne noch ein bisschen besser kennenlernen und kommen zu unserer Einstiegsfrage. Was beschäftigt dich in oder an der Architektur? Also Jürgen, du bist ja Architekt, Regina, du bist Historikerin. Was beschäftigt euch in oder an der Architektur?
Ja, ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Zugangsorte oder Zugangswege in die Architektur. Ich bin Tochter einer Architektenfamilie, aus einer ganzen Architektensippe stammend und habe mich aber für meinen eigenen Berufsweg für die Architekturgeschichte entschieden. Das heißt, ich beschäftige mich mit den historischen Grundlagen, mit der Architekturtheorie. Und im Laufe der Jahre hat sich daraus eine gewisse Spezialisierung ergeben hin zur Architektur des ausgehend 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Da forsche ich und lehre ich besonders gerne, sehr intensiv. Und mein Ziel ist immer, Architektur verständlich zu vermitteln, erstmal zu erforschen, was sind die Grundlagen einer bestimmten Architektur, warum ist sie so gebaut worden, welche Randbedingungen gab es und wie sah sie überhaupt aus, welche Möglichkeiten gab es in der jeweiligen Zeit und das Ganze dann, wenn Forschungen sozusagen erarbeitet sind, zu publizieren und vor allem auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil uns die gebaute Umwelt umgibt und wir müssen einfach wissen, was sozusagen der Hintergrund ist für eine bestimmte Architektur, für eine bestimmte Sprache der Architektur, für bestimmte Baumaterialien und Techniken. Und das zu vermitteln, ist mein großes Ziel. Und deshalb bin ich auch sehr gerne in der Lehre der Architekturgeschichte tätig.
Also von meiner Seite, eben, Frau Stefan hat es ja schon gesagt, wir kommen ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen. Bei mir ist es eher so, dass ich eher schaffender Architekt bin und einfach das auch so die Motivation ist, so die Architektur in ihrer Gesamtheit zu begreifen. Und was mich beschäftigt oder was mir einfach wichtig ist, ist, glaube ich, dass wir eine Umwelt generieren und einfach so, ich nenne es mal, Lebensräume schaffen können als Architekten. Und das aber mit ganz vielen Partnern im Team, also dass wir keine Solo-Player sind. Und ich glaube, dass wir einfach, ich glaube, Lebenswelten beschreibt es ganz schön, weil wir einfach Räume generieren, und Außen- und Innenräume und Atmosphären, wo im Idealfall sich die Benutzer und Nutzer und die Menschen, die Räume dann wahrnehmen, sich wohlfühlen und eine positive Aura haben. Es gibt sicherlich auch ein paar Aufnahmen, wo man vielleicht keine positive Aura braucht, aber so die Grundtendenz ist, glaube ich, schon sehr stark, dass wir einfach eine positive Umwelt gestalten wollen. Und das ist so der Antrieb, den ich definitiv habe. Und wie gesagt, dass wir halt eben nicht so als Einzelplayer sind, sondern eher in der Gemeinschaft mit Fachplanern, mit Bauherren, mit Nutzern, mit ganz vielen Leuten was zusammen generieren, um letztendlich die Welt ein bisschen besser zu machen. Ganz heroisch, aber so unterm Strich ist es schon die Motivation. Ja.
Und woher kommt dein Bezug zur Denkmalpflege? Also warum beschäftigst du dich intensiv mit dem Aspekt in der Architektur?
Also man sucht sich das ja im Vorfeld nicht raus. Man studiert Architektur oder man hat es im Vorfeld das schon. Und es entwickelt sich dann so, was einen mehr interessiert. Und ich habe auch festgestellt, die Denkmalpflege und das Bauen im Bestand und sich mit historischen Gebäuden auseinandersetzen, einfach für mich noch einen Mehrwert darstellt. Also einfach viel interessanter ist, weil viel mehr Ebenen hinzukommen, die bei einem Neubau nicht so der Fall sind. Also allein so, dass man sich mit einem Gebäude beschäftigt, wo über hunderte Jahre teilweise alt ist, wo über ganz viele Jahrzehnte Menschen drin gewohnt haben und diese Räume mitbestimmt haben und verändert haben und da auch in diesen Gebäuden so eine Geschichte drin ist. Das ist ein Mehrwert, den ich also in einem Neubau nicht sehe. So, und deswegen hat mich immer die Geschichte von einem Gebäude und die historische Architektur viel mehr interessiert und finde ich auch nach wie vor, ist es viel spannender als nur Neubau zu bauen. Also ich finde es noch spannender an einem Altbau oder ein bestehendes Gebäude, was zu erweitern und zu ergänzen, das Gebäude weiterzubauen. Aber jetzt nur ein Neubau auf der grünen Wiese, der interessiert mich 0,0.
Okay, ja, das ist doch schon mal spannend. Genau, zum weiteren Vorgehen haben wir die Diskussion in 5 Themenbereiche unterteilt. Ich denke, wir starten einfach, oder Lisa?
Genau, wir starten nämlich am Anfang, am Ursprung, und zwar bei der Entstehung der Denkmalpflege. Und zwar Denkmalpflege, denn Denkmalpflege an sich gibt es seit etwa 1900. Jetzt haben wir uns natürlich gefragt bei der Recherche, weshalb war sie früher nicht gefordert, aber hat heute so einen besonders hohen Stellenwert. Und dann haben wir herausgefunden oder uns dabei auch gedacht, weil eigentlich erst seit der industriellen Revolution, also um 1900 rum, sie überhaupt in diesem Maße abgerissen wurde. Und warum? Weil Gebäude eben viel schneller und kostengünstiger, effizienter, wirtschaftlicher errichtet werden konnten. Das haben wir uns gedacht. Um jetzt so den Übergang zu schaffen, wonach wird entschieden, was gepflegt werden muss? Nach welchen Kriterien wird entschieden, was Denkmal ist? Könnt ihr uns darauf eine Antwort geben?
Ich würde mal als Historikerin noch mal einsteigen wollen in den Beginn. Wann fängt es eigentlich überhaupt an? Ich frage mal anders, wann wurde es notwendig? Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass man bis weit ins 20. Jahrhundert präpariert hat. Also ganz viel durch handwerkliche Arbeiten wiederhergestellt hat, die Nutzbarkeit erhalten hat, möglicherweise umgebaut hat und das sozusagen zu einem natürlichen Denkmalschutz geführt hat. Das ändert sich tatsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zwar insbesondere durch das enorme Wachstum der Städte. Die Dörfer an sich bleiben eigentlich noch sehr original erhalten, original im Sinne von wachsen einfach weiter, aber wird nicht großartig abgerissen. Interessant oder kritisch ist die Situation in den Städten. Nehmen wir Mainz. Mainz hatte ja eine vollständige Stadtmauer noch bis weit ins 19. Jahrhundert und verliert diese Stadtmauer erst im Zuge der Stadterweiterung, der Rheinkanalisierung, der Erweiterung der Stadt auf dem Gelände der ehemaligen Rheinlände. Und es sollen sogar die Stadttore abgerissen werden. Und das wird als dann doch als ein großer Verlust verstanden. Denn es war über Jahrhunderte die Identität dieser Stadt, dass sie von einem Mauerring umgeben war mit regelmäßig stehenden großartigen Toren. Wir haben unsere Hochschule ja direkt am Holztor. Und an dieser Situation, auch die Zitadelle, sollte abgerissen werden oder jedenfalls stark verändert werden in ihrer monumentalen Architektur. Und in diesem Moment, als das droht, entsteht die Bewegung des Denkmalschutzes, des aktiven Denkmalschutzes in Mainz durch den damaligen Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein, der damals für Mainz zuständig war, oder zu dem gehörte Mainz. Und daraufhin wurden die Stadttore unter Denkmalschutz gestellt, weil sie so signifikant sind für die Stadtsilhouette. Es gibt ja die berühmte Merian-Ansicht von Mainz zum Beispiel. Da gehören immer die Tore der Stadtmauer dazu und natürlich die vielen Kirchtürme. Und um dieses Ensemble, diese Ansicht zu retten, braucht es Denkmalschutz. Und dann sind wir eigentlich schon bei Ihrer zweiten Frage. Warum, was macht eigentlich ein Denkmal aus? Oder was macht etwas zum Denkmal? Und da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die wir da berücksichtigen müssen. Wenn wir von der vom baulichen Denkmal sprechen, dann ist es natürlich, dass sie für eine bestimmte Zeit stehen. Sie dokumentieren die Entwicklung der Architektur, der Gesellschaft, der Gestaltung von Architektur, der Baukonstruktion und der Baumaterialien, der städtebaulichen und landschaftsgestalterischen Vorstellungen. Sie stehen für eine ganz bestimmte Zeit und bilden damit für uns so ein Fundament, auf dem wir aufsetzen. Wir planen ja in aller Regel nicht auf der grünen Wiese, sondern in einem Kontext. Und dafür brauchen wir sozusagen das gewachsene Umfeld. Der Jürgen hat es ja gerade ganz toll geschildert, wie sehr ihn das reizt. Das ist ja auch eine besondere Herausforderung, in ein bestehendes Ensemble was reinzusetzen. Andersrum gesagt, ist es eine wahnsinnige Gefährdung für ein Ensemble, wenn man was rausnimmt. Dann ist es, wie wenn man aus dem Gebiss einen Zahn rauszieht. Also man kann ein historisches Ensemble sehr schnell zerstören durch Abriss von einzelnen Bauten oder von Ankerbauten, also die an wichtigen Stellen stehen. Und das ist im Grunde genommen der Auslöser für Denkmalschutz. Es ist nicht unbedingt das Einzelgebäude, sondern es zählt insbesondere auch das Ensemble, also die Zusammenwirkung von einzelnen Gebäuden zu einem Straßenzug, zu einer Gestaltung eines Platzes und so weiter. Also es ist ein sehr multiples Thema, Denkmalschutz. Das ist die Herausforderung und auch der Reiz, sich mit dem Thema zu befassen.
Ja, Jürgen, du baust viel mit oder an denkmalgeschützten Gebäuden. Nach welchen Kriterien würdest du definieren, was Denkmal ist?
Also es gibt ja die Definierung über das Denkmalschutzgesetz oder wenn ein Gebäude in Denkmalschutzliste eingetragen wird, dann muss es natürlich gewisse Parameter erfüllen, die ja Regina schon genannt hat teilweise. Und dann wird es eingetragen und dann hat es natürlich Denkmalschutz offiziell Haken dran, sage ich jetzt mal. Und damit kann man auch gewisse andere, hat es andere rechtlichen Erfordernisse. Ein Punkt ist, dass dann eben die Landesdenkmalämter dann mitsprechen, wie damit umgegangen wird. Das ist so natürlich also ein neuer Partner im Team, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch ein paar Vorteile haben. Zum Beispiel können wir in der NF Ausnahmen generieren. Das heißt, wir sind nicht mehr so ganz vom Klimaschutz abhängig oder nicht mehr mit den Restriktionen. Das heißt, wir können mehr abwägen, was ist praktisch denkmalgerecht im Sinne des Klimaschutzes und ist vielleicht die historische Substanz des Fensters wichtiger als eine neue Dreifachverglasung. Also diese Möglichkeiten gibt wenn ein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird, eben auch. Und was wir sehr gerne oder was für uns ein wichtiger Aspekt auch ist, so im täglichen Tun. So. Aber was jetzt Denkmal ist, ich glaube, das ist so mal diese rechtliche Einordnung. Aber ich glaube, wenn man sich mit, ich würde es für unser Tun, unser Schaffen gar nicht so abhängig machen, ob jetzt ein Gebäude genau unter Denkmalschutz steht oder nicht. Also wir arbeiten viel im Denkmalschutz und wir haben mit vielen Projekten zu tun, mit Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. Aber es geht eher um die Qualität des Gebäudes und ob es jetzt unter Denkmalschutz steht oder nicht, ist fast schon in Anführungsstrichen gar nicht so wichtig, weil es einfach um die historische Substanz geht. Und deswegen, für mich ist ein Denkmal, auch ein profanes Gebäude aus den 50ern kann wahnsinnig viel aussagen über die Zeit und über die Geschichte. Ich meine, wir haben in den 50ern zum Beispiel, das ist ja ein aktuelles Thema auch in der Denkmalpflege, dass wir dort natürlich sehr einfache Gebäude haben, die man kaum sanieren kann und so. Aber da gibt es natürlich auch Details, da haben wir Fensterdetails, da träumen wir als Architekten heute davon, so schöne einfache Details noch machen zu können. Also deswegen, das Denkmal ist zwar, es gibt die normierte Regulierung, aber ich glaube, Denkmal ist immer, wenn es eine Qualität mitbringt aus einer anderen Zeit.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Da träumen wir von, solche Details noch zu machen. Miriam, kommen wir eigentlich zum zweiten Thema.
Ja, genau. Unser zweites Thema ist nämlich der architektonische Spielraum. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, wie viel Gestaltung darf ich denn in der Denkmalpflege noch einbringen? Also jetzt die Kreativität. Wie frei kann ich da sein? Darf ich zum Beispiel nur historische Elemente jetzt verbauen? Darf ich nur historische Materialien verbauen? Oder darf ich das auch kombinieren mit aktuellen Materialien? Und zum Beispiel jetzt, ja, beziehen wir es wieder auf das Fenster. Dürfte ich jetzt ein neues Fenster einbauen oder muss ich das genauso wiederherstellen, wie es halt früher war? Ist das eine Haltungsfrage vielleicht auch, dass es auch irgendwie auf den Architekten, auf die Architektin ankommt? Oder ist das eine Haltungsfrage vom Denkmalamt? Genau, wie sieht's da aus?
Oh, das ist natürlich eine Mordsfrage, die Sie da stellen. Vor allem ist es sehr, sehr vielschichtig, wie leider alles in diesem Thema. Also ich möchte es mal aufteilen. Sie fragen nach dem Fensterdetail. Man würde immer versuchen, bei einem historischen Gebäude das Fenster passend zum Gebäude zu gestalten, also da jetzt keine Dreifachverglasung mit einem Alurahmen oder sowas einzubauen, sondern sich in der Gestaltung an dem Original zu orientieren. Gleichwohl ist die Frage, was ist überhaupt das Original? Und da kommen wir an einen sehr, sehr spannenden Punkt, denn die Denkmalpflege hat ganz bestimmte Kriterien, die keineswegs davon ausgeht, dass das Original immer der ursprüngliche Bau ist. Ein ganz wesentlicher Punkt in der Denkmalpflege ist das Thema Authentizität. Und zur Authentizität gehört, dass ein Gebäude eine Geschichte hat. Und diese Geschichte sich zum Beispiel in Fenstern niederschlägt. Es ist für mich sozusagen, es kommt mir jetzt ganz passend, weil wir sehr, sehr, sehr gerungen haben im Advisory Board für die Mathildenhöhe bei der Sanierung, bei vielen Fragen der Sanierung des Ausstellungsgebäudes von Josef Maria Olbrich von 1908. Dieses Gebäude hat originale Fenster von 1908 bis hin zu Fenstern von 1970er Jahren und kriegt jetzt nochmal neue Fenster. Und die Frage ist, wie geht man mit diesen verschiedenen Fenstern um? Es sind viele Schichten, ich kann das im Detail jetzt hier nicht erläutern. Aber wichtig war uns in diesem Advisory Board, dass wir die Authentizität und die Integrität dieses Gebäudes bewahren. Das heißt, dass wir die Spuren sichtbar lassen, dass es unterschiedliche Fenster gibt. Weil auch die Fenster der 40er oder sagen wir der nach dem Krieg, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, stehen ja für eine bestimmte Zeit. Und für eine bestimmte Technik und für eine bestimmte Gestaltung. Und deshalb haben sie auch ihren Wert im Rahmen des Denkmals. Das ist eine Haltung zum Denkmal, die man nicht immer so gesehen hat. Es gab im 19. Jahrhundert schon Bewegungen, die sozusagen den Dom in Speyer zurückgeführt haben in die Romanik. Also spätere Einbauten des Barock. Entfernt haben. Das macht man heute nicht mehr. Heute sagt man, jede Schicht hat ihre Berechtigung. Und wer sind wir, der wir sagen, welche Schicht die wertvollste ist, dass man sie sichtbar macht? Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der so wahnsinnig herausfordernd ist für Architekten. Zu Ihrer anderen Frage, wie gehe ich mit Neubau um? Ich persönlich bin ja nun sehr architekturlastig geprägt und ich bin natürlich dafür, dass man moderne Anbauten auch gestalten kann und muss, weil das einfach die Zeitschicht ist, die wir jetzt heute sozusagen hinzufügen. Ich plädiere allerdings sehr dafür, dass es eine klare Trennung gibt, eine Fuge zwischen dem Altbau und dem Neubau, sodass erkennbar wird, wo ist da was Neues angesetzt? Wo ist eine zeitgenössische Gestaltung angefügt? Und dass möglicherweise auch Materialien verwendet werden, die im Altbau vorhanden sind. Dass es also einen Bezug gibt, einen gestalterischen Bezug auf das Denkmal, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und es muss erkennbar sein, was ist alt und was ist neu, damit man sozusagen das auch unterscheiden kann. Was ist eigentlich das Denkmal und was ist der Annex? Und wie stehen wir mit einer eigenen Haltung zu unserer eigenen Zeit eigentlich zum Denkmal?
Und aus Architektensicht, wie sieht es da aus? Also Jürgen, die Frage geht an dich. Wie stehst du dazu, neue Materialien im Altbau oder im Denkmal zu verwenden oder neue Elemente? Oder gehst du damit so um, dass du dich auch mit den Handwerkstechniken dann auseinandersetzt, wie das damals errichtet wurde, was damals verwendet wurde, dass du es möglichst detailgetreu übernehmen kannst?
Ich würde ganz kurz auf, was Regina gesagt hat, noch eben, dass die Haltung ist eben, dass man, die Haltung von der Denkmalpflege natürlich, dass man das Neue, also alles, was man neu dazu baut, dass man es erkennt, dass man praktisch nicht was Neues baut, was so tut, als wäre es alt, weil damit schwächt man natürlich das eigentlich Alte am Gebäude, also das eigentlich Historische, weil man natürlich so ein neues Element daneben setzt. Das kann ich absolut unterstreichen. So. Die Eingangsfrage, die ihr gestellt habt, ist so mit, zum Beispiel mit dem Fenster. Ich würde es gerne ein bisschen noch weiter ausholen. Ich glaube einfach, dass wenn wir uns mit dem Bauen im Bestand beschäftigt, ist das Allerwichtigste und das ist eben auch der Unterschied, glaube ich, zum Neubau, dass wir immer ein besonderes Gebäude vor uns haben. Und dieses Gebäude, was wir vor uns haben, mit dem wir uns beschäftigen, wird niemals irgendwo anders nochmal so existieren. Das heißt, das Wichtigste ist, deswegen, es gibt keine, glaube ich, keine grundsätzliche Antwort auf die Frage, sondern die Antwort muss einem das jeweilige Denkmal und das jeweilige Objekt liefern. Also das heißt, man muss sich erstmal mit dem Gebäude auseinandersetzen und mit das versuchen zu verstehen über ganz viele Recherchen, auch Bautechniken natürlich gehört dazu, aber auch die Bauforschung, soweit man es kann, in die Archive gehen und versuchen, dieses Gebäude wirklich erstmal zu verstehen. Und dann kann man aus dem Verständnis heraus sagen, wie man letztendlich mit dem Gebäude umgeht und wie man das Gebäude letztendlich weiterbaut. Also ich glaube, und das ist eben, dass man es einfach nicht pauschal sagen kann. Es gibt Gebäude, wo man vielleicht die Fenster rausnimmt, weil die aus einer späteren Zeitschicht gekommen sind, die jetzt auch nicht eine Qualität in dem Sinn hat und die Aussagekraft auch wenig ist. Aber es gibt natürlich auch Fenster, die ganz wichtig sind. Also deswegen, ich glaube, das ist ja das Spannende und natürlich auch das Schwierige am Bauen im Bestand mit dem Denkmal, dass man immer auf ein spezielles Gebäude, mit dem man sich beschäftigt, mit dem auseinandersetzen muss und ganz spezielle Lösungen für dieses eine Gebäude entwickeln muss. Und da ist natürlich auch die Problematik, die wir dann auch haben, dass wir uns mit dem Gebäude beschäftigen und das versuchen zu entwickeln und dann auch mit den Denkmalbehörden abstimmen. Und dann natürlich, es gibt keine normierte Regelung letztendlich, wie wir mit einem Gebäude umgehen. Es gibt nicht wie im Brandschutz, dass man sagt, eine Decke oder eine Bauordnung, so und so muss es sein. Das gibt es im Denkmalschutz nicht in der Art, sondern es ist immer eine Abwägung der Entscheidungen. Und das macht es natürlich auch in den Diskussionen dann schwieriger, weil man einfach immer abwägen muss und weil man kein Regelwerk hat, nach dem man sich orientieren muss. Deswegen ganz klar, wenn man jetzt vom Umgang spricht, finde ich es wichtig, wahnsinnig sich mit dem Haus zu beschäftigen und dann im Idealfall aus dem Gebäude, aus dem Charakter des Gebäudes, aus dem, was wir fortfinden, diesen Charakter fortzuführen. Und wie das dann in der Materialität sich widerspiegelt, das ist dann wieder sehr individuell. Das kann ein großer Kontrast sein oder es kann ein ganz feiner Kontrast nur sein. Aber dieses erstmal das Verständnis fürs Gebäude und dann diesen Charakter des Gebäudes, dem weiterzubauen. Und ich sehe das eben auch so, dass wir als ITEC oder dass wir mit Denkmälern, dass wir die nicht konservieren müssen, so wie sie jetzt heute sind. Das Jahr 2020 ist nicht das heilige Jahr, wo alle Denkmäler dann eingestampft werden und das muss so bleiben, sondern natürlich ist es bei Denkmal so, dass die über Jahrzehnte, Jahrhunderte immer wieder auch davon gelebt haben, dass sie umgebaut wurden, weitergebaut wurden, neue Nutzungen bekommen haben und das eben auch die unterschiedlichen Zeitschichten generiert. Und natürlich ist es unsere Zeit genauso, wo wir unsere eigenen, dieses Weiterbauen. Aber wie gesagt, das im Idealfall Weiterbauen aus dem Charakter des Bestehenden heraus.
Okay, ich glaube, wir haben eine Frage noch, die weiß ich gar nicht, ob wir die unbedingt stellen müssen. Aber werden die Forderungen des Denkmalamtes eurer Ansicht nach als Hindernis oder als Chance für die Architektur angesehen? Ich glaube, ihr habt schon einigermaßen beantwortet, aber vielleicht könnt ihr es nochmal ein paar Worte fassen.
Ich würde da gerne mal ein, zwei Fragen nochmal stellen, wo ich auch Reginas Meinung ganz gerne sehen würde. Das Problem ist so, wir haben ja ganz viel mit Denkmalämtern zu tun. Und die Denkmalämter, was ich vorhin gemeint habe, es gibt kein Regelwerk. Das heißt, man entscheidet wahnsinnig, nicht subjektiv, aber schon nach einem gewissen Verständnis heraus. Aber es ist auch sehr individuell auf eine Art. Und viele Denkmalämter sind natürlich besetzt mit die Kunstgeschichte, Denkmalpflege studiert haben. Es sind wenige Architekten, also kommen auch immer mehr, glaube ich, so rein, aber es sind schon oft die eben klassisch Denkmalpflege studiert haben. Und daher gibt es natürlich so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweise, weil wir als Architekten, und ich spreche jetzt von den Architekten, die, sagen wir, im Idealfall einen sensiblen Umgang mit den Bestandsgebäuden haben, wir versuchen trotzdem, das Gebäude weiterzuentwickeln. Und in den Ämtern kommt es mir manchmal so vor, es ist natürlich sehr stringent die Haltung. Und da wäre mein Wunsch, dass praktisch auch in den Denkmalämtern noch stärker das Verständnis für die Architektur kommen würde. Oder mehr, dass ein Denkmal nicht eine Konservierung eines Zustands ist, sondern dass jedes Denkmal auch die Berechtigung hat, in eine neue Zeit geführt zu werden.
Vielleicht kann man damit auch ganz gut anknüpfen an das, was vorhin kam, an diese Schichten, die man ablesen kann. Die aktuelle Zeit wäre dann somit ja auch eine neue Schicht. Wie steht denn das Denkmalamt oder die Denkmalpflege dazu?
Also ich hatte ja das Glück oder Privileg, an diesen beiden Advisory Boards intensiv mitzuwirken, sowohl für die Weiße Stadt, da haben wir das Max-Diebling-Haus saniert als Denkmalschutzzentrum, wurde sozusagen saniert, wir waren sozusagen als Beratergremium beteiligt und bei der Mathildenhöhe waren wir sehr intensiv und sind wir sehr intensiv bei der Sanierung der Ausstellungshallen beteiligt. Und in beiden Advisory Boards sind sowohl Vertreter der Denkmalpflege als auch Architekten als auch Kunsthistoriker beteiligt. Und ich habe in beiden Fällen das als ein außerordentlich kreatives, außerordentlich anstrengendes Ringen um die beste Lösung erlebt, weil der Denkmalpfleger an sich ja der Advokat des Denkmals ist. Das kann ja nicht reden. Das heißt, er oder sie vertritt die Interessen des Denkmals auf Authentizität und Integrität. Und er ringt, die Person, die Denkmalpflege ringt sozusagen mit den Architekten, den planenden Architekten um die beste Lösung. Da habe ich nie erlebt, dass die Denkmalämter sich sozusagen als die wenig flexibel darstellen, sondern sie hinterfragen einfach sehr präzise, sehr konzise, welche Lösung wirklich die beste ist. Und am Ende dieser beiden Bauprojekte oder in dem Verlauf dieser beiden Bauprojekte habe ich gelernt, dass man in diesem gemeinsamen Ringen um die beste Lösung tatsächlich auch eine wirklich gute Lösung erreichen kann, wenn beide Seiten offen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Qualitätskriterium oder Kriterium, das der Denkmalpflege hilft, ein Miteinanderarbeiten fürs Denkmal darstellt. Also wenn beide Seiten sozusagen bereit sind, so wie Jürgen das formuliert hat, das Denkmal als Wert an sich sozusagen als ein historisch gewachsenes oder entstandenes Objekt zu betrachten mit seiner ganz individuellen Herausforderung für die Sanierung oder Erweiterung. Und wenn das sozusagen die Denkmalpflege dann entsprechend auch sieht, dass ein Architekt natürlich seine eigene Lösung entwickeln möchte und auch muss, weil es ja diese Trennung geben muss zwischen dem Denkmal und dem Neubau, dann entsteht da wirklich was Kreatives und sehr Gutes. Ich möchte als ein Gegenbeispiel einfach mal aufführen. Ich hatte vorhin Speyer genannt. Man könnte auch die Hochkönigsburg nehmen im Elsass. Das ist so ein riesiges Schloss auf so einem Kegelberg im Elsass, das von Bodo Ebhardt im 19. Jahrhundert saniert wurde und heute dasteht wie eine mittelalterliche Burg, wie im Bilderbuch. Und es ist alles sozusagen eine Erfindung, eine kreative Gestaltung eines Architekten, der sich sozusagen ins Mittelalter vertieft hat. Das ist keine Denkmalpflege, sondern es ist echt eine Neuschöpfung. Wir würden heute immer Spuren lassen. Das ist ja das, was es eigentlich interessant macht. Dass man sieht, wie sind die Dinge entstanden, wie haben sie sich verändert, wo wurde ein Fenster zugemauert, eins eingebrochen, also neu geschaffen. Das sind eigentlich die interessanten und reizvollen Fragen am Denkmal.
Jürgen, gibt es da noch einen Konter oder sollen wir weiter mit der nächsten Frage?
Nein, das ist ja kein... Wir sind ja im Prinzip ähnlicher Meinung. Ich glaube, es ist... Was man so die bisschen Erfahrung ist, natürlich gibt es auch mal diese sehr hochwertigen denkmalgeschützten Gebäude, die wie jetzt Mathildenhöhe, die natürlich, wo um jedes Fenster die Teilchen gerungen wird, wie es genau gemacht wird. Aber es gibt natürlich viele Denkmäler, die unter Denkmalschutz stehen, die aber vielleicht nicht diesen Wert kulturhistorisch haben, sondern natürlich unter Denkmalschutz stehen, aber und da würde man sich wünschen, dass man ab und zu ein bisschen mehr mitarbeiten kann mit dem Gebäude. Aber das ist Also ist jetzt kein, soll jetzt auch keine Kritik sein in dem Sinn, weil wir ja viel mit Denkmalern zusammenarbeiten und immer auch auf eine gute Lösung bisher gekommen sind. Deswegen eben, es muss im Konsens passieren und dann findet man auch eine Lösung.
Ich würde gerne noch einen Punkt machen. Nicht jedes Denkmal ist schön. Nicht jedes Denkmal ist bequem. Ganz wichtiger Punkt. Die Geschichte soll als Ganzes mit allen Materialisationen erhalten werden, damit sie eben für die nachfolgenden Generationen greifbar ist. Es gibt unbequeme Denkmäler, wie zum Beispiel dieses Nazi-Grabmal für den Josef Bürkel, um den in den letzten Jahren sehr gestritten wurde. Das sollte abgetragen werden oder versetzt werden. Und dagegen hat sich zum Beispiel der Landesdenkmalbeirat Rheinland-Pfalz ausgesprochen, weil das einfach ein Zeugnis seiner Zeit ist. Das heißt, auch die KZs sind ja unter Denkmalschutz, die Arbeitslager der NS-Zeit, weil sie einen Schrecken dokumentieren, der ganz wichtig ist für unser historische Kenntnis, für den Nachweis dessen, dass es das alles gegeben hat. Die Erinnerung, sagt man, ist die schärfste Waffe gegen das Vergessen des Bösen. Das heißt, wir brauchen auch die unbequemen Denkmale, so unbequem sie auch sind. Und auch damit muss man umgehen. Und das ist sozusagen nochmal eine andere Facette der Denkmalpflege.
Das ist eigentlich schon die Antwort auf die nächste Frage, so ein bisschen, wenn ich der vorgreife noch, ne? Also ja. Die Frage war ja, sollten die Spuren jeder Epoche erhalten werden? Da haben wir jetzt schon viel drüber diskutiert, da würde ich auch fast schon einen Punkt hintermachen. Welche Kriterien bestimmen die Entscheidungsprozesse? Kann man das auf einen Punkt einfach mal in einem Satz zusammenfassen? Kann man eigentlich nicht wahrscheinlich, weil das sind, glaube ich, total langwierige Prozesse, wo viele Entscheidungen getroffen werden müssen und es einfach darum geht, Historie für unsere Nachfahren sozusagen erlebbar zu machen. Und Miriam, vielleicht willst du da noch einsteigen mit dem Thema Rückbau versus Sanierung.
Genau, also das ist eigentlich so unser dritter Themenschwerpunkt. Weil es jetzt gerade auch hieß, Denkmal ist nicht unbedingt schön. Wir haben da auch an das Rathaus in Mainz gedacht. Natürlich, wir haben da aus Architektinnen und Architektensicht vielleicht einen anderen Blick dafür. Wir würden niemals sagen, das Rathaus ist hässlich. Aber ich habe zum Beispiel eine Kolumne auf Welt.de gelesen, da war die Überschrift schon 50 Millionen, um ein hässliches Rathaus zu retten. Also die Meinung geht da schon auch sehr weit auseinander. Und es stellt sich so ein bisschen die Frage, wann ist Abriss sinnvoll, wann ist Sanierung sinnvoll? Welche Kriterien bestimmen halt diesen Entscheidungsprozess, wie Lisa es gerade schon genannt hat? Was hat es vielleicht auch mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wir einfach auch verantwortungsvoll mit dem Bestand umgehen, was ja auch ein sehr aktuelles Thema ist, um nicht so viele Ressourcen zu verschwenden und so weiter. Das ist ein Themenaspekt, der viel diskutiert wird in der Politik und unter Bürgerinnen und Bürgern und muss ja dann auch öfter mal zu Bürgerentscheiden hier in Deutschland, gerade hier in der Rhein-Main-Region auch kommt oder gekommen ist. Genau, ich glaube, das ist einfach sehr vielfältig und spannend und vielleicht auch nicht so ganz leicht zu beantworten.
Also ich würde mal an dem Punkt ansetzen, schön und hässlich. Das sind jetzt zum Beispiel keine Kriterien für die Kunstgeschichte, für die Architekturgeschichte. Da kommen ganz andere Punkte zum Tragen, also zum Beispiel eine städtebauliche Gestaltung. Wie sitzt eigentlich dieses Rathaus? Welche Positionierung nimmt es innerhalb des Stadtgefüges ein? Wie leitet zum Beispiel diese abgetreppte Fassade den Blick zum Dom? Das ist eine großartige Inszenierung eigentlich dieses wichtigsten Gebäudes von Mainz. Das Rathaus nimmt sich an der Stelle total zurück, um den Blick zu lenken auf den Dom. Das ist zum Beispiel ein Kriterium, das hat mit schön sozusagen für das Gebäude an sich gar nichts zu tun. Das Gebäude steht an sich auch für eine Zeit, für eine Architekturrichtung, für ein Raumkonzept, und zwar so Außenraum wie Innenraum. Und das Rathaus hat natürlich herausragende Innenräume, die wirklich epochemachend sind. Und finde diese Diskussion tatsächlich sehr schwer nachvollziehbar. Vor allem, weil mir einfach dieses Kriterium von schön und hässlich so gar nicht schlagkräftig erscheint, denn das ist eine Geschmacksfrage und ich würde mich da an der Stelle, das ist einfach kein Punkt für mich, sondern es ist ein Gebäude, das für eine bestimmte Funktion errichtet wurde, mit sehr aufwendiger Gestaltung, städtebaulich positioniert, mit dem aus der Zeit kommenden Konzept, das unter der Hauptetage diese Tiefgarage liegt. Das ist eine ganz typische und damit auch sozusagen Denkmalschutz generierender Bereich dieses Gebäudes, dass man sozusagen eine Fußgängerebene gestaltet, die vom Verkehr nicht gestört wird. Und so gibt es viele, viele Facetten, die bei diesem Gebäude eine Rolle spielen und die, abgesehen von dem sehr bedeutenden Architekten, von dem Wettbewerb, auf dem das basiert, eine Entscheidung, die wir auch akzeptieren müssen, so wie wir Entscheidungen von früheren Bauherren akzeptieren, die ein Schloss gebaut haben oder eine Burg oder eine Kathedrale, so steht eben dieses Gebäude als öffentlicher Bau, als erstes richtiges Rathaus von Mainz für eine selbstbewusste Zeit der Mainzer Stadtgeschichte und ist damit einfach ein Zeuge, ein sehr hochbedeutender Zeuge für die Zeit, in der es errichtet wurde.
Ja, danke für die Ausführung. Also wie gesagt, ich denke, wir sehen das hier alle in diesem virtuellen Raum ähnlich. Ich glaube, keiner von uns würde das Rathaus abreißen wollen. Aber es gibt ja doch auch immer unterschiedliche Meinungen und
Ich glaube, wenn ich da gerade noch einhaken darf, ich glaube, eine wesentliche Aufgabe sowohl der Architekten als auch der Hochschule als insbesondere auch der Denkmalpflege oder der, sagen wir, der beteiligten Ämter und Behörden ist, tatsächlich die Öffentlichkeit mitzunehmen. Das heißt, wir müssen Öffentlichkeitsarbeit machen für diese sogenannten unbequemen Denkmale, wobei ich das Rathaus tatsächlich eine tolle Architektur finde. Aber es ist eben für manche oder für den einen oder anderen ein nicht so schönes Gebäude. Es geht sozusagen aus so einem Empfinden heraus. Und ich glaube, und das haben wir ja auch schon gemacht, wir müssen die Öffentlichkeit informieren über die Qualität des Gebäudes. Und dann wird sich dafür auch ein Verständnis bilden in der Stadtgesellschaft. Denn wir sind ja auch noch in einer Zeit des Klimawandels. Und allein die Tatsache, dass da wie viel Energie da verbaut ist und wie viel Materialien da verwendet sind, macht das schon unmöglich, abgesehen von der gestalterischen Qualität, die das Gebäude im Inneren und Äußeren hat, sodass aus den unterschiedlichsten Gründen dieses Gebäude nicht abgerissen werden kann, weil wir einfach sehr, sehr viel Wertschöpfung zerstören würden.
Ich finde das ganz schön, dass man das jetzt so an dem Beispiel Mainzer Rathaus ein bisschen abhandeln kann, das ganze Thema, weil es einfach auch nah ist und ja uns alle irgendwie beschäftigt. Jürgen, du wolltest noch einen Satz dazu sagen?
Ja, ich glaube einfach, das Mainzer Rathaus steht natürlich auch in so einem Zusammenhang. Das hat ja auch was mit der Akzeptanz der Bevölkerung zu tun. Und da ist, ich glaube, auch natürlich in den 60ern, 70ern vor allem, auch ganz viel Architektur passiert, die natürlich die Distanz letztendlich geschaffen hat zur Bevölkerung, auch zu einem selber, ja, weil einfach die Architektur sich total entfernt hat vom menschlichen Maßstab und von der menschlichen Qualität eigentlich. Keine Ornamentik mehr, keine Maßstäblichkeit mehr. Wahnsinnig zu der damaligen Zeit sehr zukunftsorientiert gedacht, autofreie Stadt. Und da ist ganz viel Altes zerstört worden. Und diese Architektur, die damals oder die sich in dieser Zeit entwickelt hat, die hat natürlich ein Bild geschaffen von Architektur, die sehr schwierig oder kritisch beäugt wird. Und deswegen gibt es ja genau diese Rückwärtsgewandtheit, nenne ich es jetzt mal, die jetzt wieder nach dem Historischen sucht. Und ich glaube, das Mainzer Rathaus hat so ein bisschen diese Härte, die jetzt, wenn man es einfach anschaut, hat es nichts mit der klassischen Altstadt von Mainz zu tun, was so ein bisschen Distanz auch auslöst. Aber ich glaube, das hängt auch zusammen mit diesen anderen Diskussionen, die wir vielleicht ja dann auch noch führen, was passiert jetzt mit moderner Architektur, das Thema Rekonstruktion, dieses rückwärtsgewandte Denken wieder, hängt damit, finde ich, in der Diskussion mit zusammen. Regina wollte was sagen, ja.
Ich wollte da gerade ganz gerne noch was ergänzen, weil das schon sehr spannend ist. Also die wirklich große und also sagen wir, umfassende Bedeutung des Denkmalschutzes, die kommt ja eigentlich erst so 1975 mit dem Europäischen Denkmalschutzjahr. Vorher gab es schon seit 1900 Denkmalschutz schon, aber nicht in der Breite. Der Denkmalschutz wurde erst so richtig wichtig und als eine Notwendigkeit empfunden, als nach den wahnsinnigen Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs und der zweiten Zerstörung der Städte durch den Wiederaufbau. Ich kam über dein autogerechte Stadtthema darauf, als da sozusagen wirklich klar wurde, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann werden unsere Städte gesichtslos. Wir müssen etwas tun, um die historische Bausubstanz zu schützen. Und dann kommt 1975 das Denkmalschutzjahr. Und dieses setzt dann sozusagen den Akzent auf die historischen Städte. Und dann werden erst die Kriterien sozusagen erarbeitet. Was müssen wir erhalten? Wie können wir Städte auch wieder reparieren? Und es entsteht so eine Bewegung, die hinführt zu den Fußgängerzonen zum Beispiel, dass man das Auto wieder rausdrängt aus der Stadt. Die ökologische Bewegung hat auch in diesen Jahren begonnen mit der Ölkrise Anfang der 70er Jahre, wo man merkt, die Ressourcen sind endlich. Und da beginnt es, die 70er Jahre sind an der Stelle unglaublich wichtig, weil sie sozusagen das Bewusstsein für den Wert des Alten und für die Endlichkeit der Ressourcen bewusst gemacht haben, und in dem Moment beginnt man eigentlich erst so richtig, sag mal, mit der Inventarisation von Denkmalen in großer Zahl. Vorher sind es sozusagen die großen Burgen und Schlösser, und jetzt kommt auf einmal die Häuserzeile, das Ensemble in der Altstadt, das vorher sozusagen gar nicht in dem Umfang geschützt wurde, oder die Gründerzeithäuser, weil die einfach so stark von Abriss bedroht waren.
Lisa, ich glaube, das ist doch jetzt auch schon wieder ein guter Übergangspunkt für das nächste Thema, oder?
Ja, bevor wir jetzt auch ich meine, das ist total spannend, und ich glaube, wir könnten sogar eine einzelne Folge über das Mainzer Rathaus machen, so als kleine Zusatzfolge. Aber mit Blick auf die Zeit, ich möchte ungern unseren vierten und fünften Punkt auslassen. Von daher, großes Thema haben wir nämlich noch vor uns. Rekonstruktion versus Authentizität. Ja, das habe ich aus dem Lebenslauf von dir, Regina, von der Homepage des Architekturinstituts der Hochschule Mainz entnommen und da direkt an die Fassaden des Mainzer Marktplatzes gedacht. Daran, dass eben im Krieg, mit Ausnahme der barocken Domhäuser, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Hausnummern es waren, aber der barocken Domhäuser am Markt, eben keines dieser prächtigen Bürgerbauten den Zweiten Weltkrieg durch die Luftangriffe überlebt hat, überstanden hat. Also da wurde einfach nahezu alles zerstört. Jetzt aber, das wissen bestimmt gerade auch viele Touristen dann nicht, wenn man Mainz besucht und auch es gibt unheimlich viele Postkarten, es ist so echt ein Symbol geworden irgendwie. Die Fassaden des Mainzer Marktplatzes erscheinen ja doch alt.
Ja, vielleicht kann ich mit dem zweiten Beispiel auch noch direkt eingreifen. Das Beispiel Frankfurt Neue Altstadt. Frankfurt hat ja auch viele Lücken gehabt. Die wurden in den letzten Jahrzehnten ja aufwendig rekonstruiert beziehungsweise neu gebaut. Also ich habe gelesen, 15 Objekte wurden so wiederhergestellt, wie sie zuvor, also auch schon im Mittelalter und später dann errichtet wurden. Die anderen wurden uminterpretiert. Die grundsätzliche Frage, die sich da stellt, ist Rekonstruktion, Neuinterpretation oder kompletter Neubau mit einem komplett neuen gestalterischen Ansatz. Was ist da das Richtige oder gibt's da eine Haltung dazu?
Da muss ich tief durchatmen.
Wir können so ein Limit setzen von 3 Sätzen oder so.
Da muss ich ganz tief durchatmen. Also diese Architektur gegenüber vom Dom, das ist ja in mehreren iterativen Prozessen zurückgeführt auf so eine Pseudohistorizität, was ich persönlich echt schwierig finde, vor allem wenn man um die Ecke geht und dann kommt der Massimiliano Fuxas, also so Architektur der Moderne, der wirklich zeitgenössischen Moderne, das ist irgendwie so eine irre Ecke. Da wird einfach deutlich, wobei wahrscheinlich spüren das die wenigsten, aber es wird einfach deutlich, dass das, was da heute steht, tatsächlich Rekonstruktion ist. So ein, das erzeugt ein hübsches Bild, pseudohistorisch. Ich finde es ganz schwierig und leide da fast drunter. Ich mache ein Gegenbeispiel aus meiner Heimatstadt Stuttgart. Da wurde der Marktplatz auch zerstört, ganz schwer zerstört, also ähnlich wie in Mainz. Und da wurde auf den alten Parzellen wurden 50er-Jahre Häuser gebaut. Also eben gleich, die gleichen schmalen Häuser, aber mit einer zeitgenössischen Architektur der 50er-Jahre. Sodass wir dort einen geheilten Marktplatz haben an zwei Seiten, die aber eindeutig den 50er-Jahren zugeordnet werden können. Und das persönlich finde ich viel besser, weil deutlich wird, das ist neu gebaut, aber auf der historischen, sozusagen auf den historischen Grundrissen oder Bauplätzen. Und damit haben wir ein klares Bekenntnis zum Wiederaufbau. Und ich finde, das ist eigentlich der richtige Ansatz. Und zu Frankfurt. Frankfurt ist für mich eine sehr, sehr schwierige Situation oder Lage, weil da einfach so viel neu gebaut ist. Historische Bauten rekonstruiert wurden und das Ganze eben ja einen Eindruck vermittelt, als ob es alt wäre und doch neu ist. Das Einzige, was ich gut finde an dieser ganzen Geschichte, ist, dass man nicht die Bauten, die man nicht rekonstruieren konnte, dann tatsächlich an zeitgenössische Architekten vergeben hat und die dann eben auch zeitgenössische Architektur auf historischem Grundriss oder Grundstück wieder errichtet haben, und das rettet das ganze Projekt aus meiner Sicht und macht es dann doch irgendwie akzeptabel.
Jürgen, was ist deine Auffassung? Rekonstruktion, Neuinterpretation oder kompletter Neubau?
Das ist natürlich wenn man sich mit Architektur beschäftigt und mit Bauen im Bestand, ist das natürlich ein Thema, wo man sich ganz viel auch hinterfragt, oder jetzt auch Thema die Frankfurter Altstadt. Und ich glaube, wenn man es so ein bisschen runterbricht, ich glaube, also was natürlich interessant ist, auch was in Frankfurt der Fall ist, oder was Regina sagt von Stuttgart, Stuttgart hat einen tollen Marktplatz, übrigens genau bei den 50er-Jahre-Bauten, ist natürlich diese städtebauliche Struktur, die wir mit den Parzellierungen, mit den Gassen, dass einfach nichts gerade ist, sondern Wege entstehen, Plätze entstehen, Enge. Also das, was wir eigentlich so in italienischen Städten jetzt noch so lieben, das haben wir, gab es ja früher eben auch in Deutschland viel. Und das hat so eine hohe Qualität. Wo ich schon auch sehe, dass in den letzten Jahrzehnten vieles zerstört wurde. Deswegen, sagen wir, diese städtebauliche Struktur, auch in Frankfurt, die kann ich schon nachvollziehen, und die finde ich auch, natürlich hat es was Spannendes. Aber an sich, sobald man anfängt zu bauen, also Architekturgebäude zu schaffen, gibt es ganz, ganz wenig Beispiele, wo ich eine Rekonstruktion aus meiner Haltung heraus zulassen würde, mal so ganz streng gesagt. Zum Beispiel, wir haben die norwegischen Stabskirchen. Wenn wir keine Rekonstruktion der Stabskirchen hätten, weil die einfach ganz oft zerstört wurden, die waren aus Holz gebaut, die wurden durch Feuer zerstört, durch Plünderung. Wenn die nicht wieder danach aufgebaut worden wären, so wie sie eigentlich zerstört wurden, in dem Moment, oder nicht in dem Moment, aber kurz danach, dann hätte man natürlich diese Kultur nicht mehr. So. Deswegen, ich kann mir vorstellen, wenn ein Gebäude zerstört wird und man baut es danach, einfach weil es ein Kulturgut ist, so wieder auf. Das ist so in der Abwägung die einzige, wo ich sage, okay, das wäre vielleicht, ist vielleicht denkbar. So ein bisschen so im Stile von den Ise-Schreinen in Japan, die alle 20 Jahre wieder neu aufgebaut werden. Aber ansonsten glaube ich, dass wir in der Architektur und auch jetzt in der Zeit, also es ist ja nicht mehr so wie wo in den 70ern, wo Regina gesagt hat, wo einfach natürlich diese da auch mit dem Denkmalschutzjahr 75 das so eine Veränderer mit der Charta von Venedig 64, also da ist ja ganz viel passiert in dieser Zeit. Aber ich glaube, heutzutage haben wir jetzt schon so viele, auch in der Architektur, so viele Qualität und auch Sensibilität in der Architektenschaft, dass Neubau, glaube ich, immer eine angemessene Lösung ist. Und wie gesagt, das, was wir vorhin hatten, was auf alt zu machen, ist gegen oder schwächt das Historische. Weil es so tut, als wäre es historisch, ist es aber nicht. Deswegen, wie gesagt, mit den wenigen Ausnahmen lehne ich eigentlich Rekonstruktion ab.
Ich würde gerne einen Punkt noch oder zwei Bauten noch ergänzen, um das nochmal deutlich zu machen. Wir haben eine sehr heftig diskutierte, sehr errungene Rekonstruktion miterlebt. Das war nach der Wiedervereinigung der Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden. Dieser Wiederaufbau ist etwas, den ich hundertprozentig teile, und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Erstens war der originale Ort noch da, es waren auch die originalen Keller noch da, es waren die originalen Steine da. Es war eine gestörte Stadtsilhouette und der Wiederaufbau folgt einer Bauaufnahme des Originals aus den späten 30er Jahren, wo ein steingerechtes Aufmaß genommen wurde. Das heißt, jeder einzelne Stein dieses Gebäudes war sozusagen vom Original aufgemessen, erhalten, also sozusagen dokumentiert. Und es gab sogar Farbdias, die am Ende oder in der zweiten Kriegshälfte von bedeutenden Baudenkmälern gemacht wurden, sodass auch die Malerei im Inneren rekonstruiert werden konnte. Da dieses Gebäude für die Identität der Stadt Dresden und für die Stadtsilhouette von herausragender Bedeutung war und alle diese anderen Kriterien gegeben waren, kann ich verstehen und trage ich mit, dass dieses Gebäude rekonstruiert wurde. Ich habe ein Riesenproblem mit der sogenannten Rekonstruktion des Berliner Stadtschlosses, das aus meiner Sicht gar nicht geht, und zwar deshalb, weil an diesem Gebäude, und jetzt bin ich wieder bei den Kriterien von Authentizität und Integrität, da gab es eine Entwicklung und die sah eben einen Palast der Republik an dieser Stelle vor, der dann abgerissen wurde und durch einen Neubau ersetzt wurde, der im Kern ein Stahlbetonbau ist, der mit Sandsteinplatten verkleidet ist und der an der interessantesten Seite des Schlosses zur Spree eine Fassade zeigt, die so überhaupt nie war. Und auch der Durchgang durch dieses Gebäude ist zeitgenössische Architektur. Also es ist eine reine Fassadenrekonstruktion.
Man sieht es jetzt nicht.
Überhaupt nicht für den Wert der Architektur steht.
Also beim Berliner Schloss sind wir zu 100% einig, weil das wirklich unglaublich ist, wie disneyhaft dieses Gebäude sich entwickelt hat. Aber deswegen brauchen wir da, glaube ich, gar nicht drüber reden. Über die Franke würde ich schon noch gern zwei Sätze sagen. Ich verstehe das, dass die Frauenkirche mit dem, also ich hatte ein paar Jahre in Dresden zu tun, deswegen kenne ich die Stadt ein bisschen und kenne auch so die Geschichte der Stadt, auch mit diesem Trauma von 1945, vom 13. Februar, wo die Stadt zerstört wurde mit dem großen Feuer, was praktisch den Wiederaufbau der Frauenkirche ein bisschen so das Argument ein bisschen dafür war. Aber ich kenne halt Dresden auch noch, wo die Frauenkirchen Ruine dastand. Und dann auch den Zustand, wo dann die einzelnen Steine in so Regale aufgeschichtet wurden. Aber diese Ruine, die hatte so eine Kraft, und jetzt sprechen wir über die Authentizität, die hatte so eine Kraft in dieser Stadt und hat so viel ausgedrückt, was man natürlich tilgen wollte, so. Aber letztendlich, dass man die Kirche jetzt wieder aufgebaut hat, auch wenn jeder Stein verortet wurde, ich finde das schwierig. Und wenn man auch die Kirche anguckt, die Original, es ist halt eine Rekonstruktion der alten Malerei, die wahnsinnig oberflächlich ist. Also oberflächlich im Sinne von, es hat null Tiefe und null Geschichte. Es ist wie wenn man Neubau hinbaut aus Beton so und dann einfach die wieder anmalt, zwar genau gleich, aber es hat keine. Also ich fand diesen Kirchenraum, vielleicht war er immer auch relativ kühl und so, aber mir gibt die Nüchte so. Das war ja so der Auslöser, jetzt ist ja alles außenrum auch noch so historisierend nachgebaut. Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, hier die Ruine zu lassen, weil das natürlich ein ganz starkes Merkmal. Genauso hätte ich mir gewünscht, dass man den Palast der Republik in Berlin so lässt, saniert, weil er eben auch eine Geschichte der Zeit war und einfach Ich meine, es war von der DDR das wichtigste Gebäude dieses Staates. Und die neue Siegermacht, nenne ich es jetzt mal ein bisschen übertrieben, hat praktisch dieses alte Gebäude abgerissen. Ich finde es total einen ganz großen Verlust, so diese Geschichte an der Stelle auszuradieren.
Ja, nach der Sprengung des Schlosses, der Schlossruine, das stand ja noch ziemlich gut da, dann das Abtragen des Palast der Republik und jetzt diesen Hybridbau.
Ja, spannend, was man alles mit Denkmal verbindet im Endeffekt. Vielleicht kommen wir auch zu unserem letzten Punkt, das ist unsere Zukunftsprognose. denn wir haben uns gefragt, wenn wir jetzt heute etwas bauen oder wenn herausragende Architektur gebaut wird, kann die Qualität überhaupt an den Bestand aus vergangenen Jahrhunderten heranreichen oder ist es vielleicht irrelevant, weil alle Spuren jederzeit von Bedeutung sind? Ich denke, die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Ja, jede Spuren sind bedeutend eines Denkmals. Und werden die Gebäude, die wir heute bauen oder die heute als modern gelten, werden die irgendwann auch Denkmal sein?
Natürlich. Also ich glaube, jede Zeit schafft unterschiedlichste Arten von Qualität von Architektur. Es gibt ganz viel normale Architektur, durchschnittliche Architektur, schlechte Architektur, aber es gibt in jeder Zeit, in jeder Phase, in jedem Stil, nenne ich es jetzt mal, gibt es einfach hervorragende Architekturen. So. Und genauso werden die natürlich dann zu Denkmalen werden. Also das sind nur ein Teil der Geschichte in dem Sinne. Von daher, es gibt auch in der Postmoderne tolle Architektur, die unter Denkmalschutz jetzt dann steht. Also es wird genauso natürlich in Zukunft so sein, dass wir Qualitäten generieren werden in der Architektur und die dann zu Denkmälern werden.
Unterschreibe ich hundertprozentig. Man muss sich ja klar machen, dass die Denkmale vergangener Jahrhunderte die Auswahl von der Auswahl von der Auswahl, vom Glück, vom Überleben, vom Nicht-Zerstört-Werden sind. Das heißt, da ist ein unglaublicher Auswahlprozess oder auch Zufallserhaltung dahinter. Also was hat überhaupt die Zeiten überdauert, bis wir sozusagen verantwortlich für die Denkmale sind? Und so ähnlich wird es mit der Architektur unserer Zeit auch werden. Es wird außerdem heute schon wesentlich früher unter Schutz gestellt als früher. Also früher hat man gesagt, man braucht 70 Jahre Abstand, um ein richtig gutes Urteil fällen zu können über den Wert eines Gebäudes. Heute ist es so, dass die Veränderungen so schnell erfolgen, dass die Unterschutzstellung sehr viel schneller geht. Also zum Beispiel die Sterlingsche Staatsgalerie in Stuttgart, die steht schon längst unter Denkmalschutz. Oder der Benisch-Bau vom Bundestag in Bonn oder ähnliches. Also diese Gebäude, ich glaube, wenn nicht sogar der Norman Foster in Berlin, das weiß aber der Jürgen wahrscheinlich besser. Das geht so schnell, dass Veränderungen vorgenommen werden, dass die Unterschutzstellung heute viel früher erfolgt, um die originale Substanz, und in dem Fall ist es tatsächlich die Neubausubstanz, tatsächlich zu schützen. Denn wir haben in diesen Jahrzehnten bis zum Denkmalschutzjahr 75 einfach auch sehr, sehr viele Gebäude der Moderne verloren. Ich sage jetzt zum Beispiel nur als Beispiel Katastrophe, der Abriss des Kaufhauses Schocken von Erich Mendelssohn in Stuttgart, den man 1959 als nie erhaltenswürdig, aber nicht erhaltensfähig eingestuft hat, weil einfach niemand es bezahlen wollte und die Straße verbreitert werden sollte. Sowas könnte heute nicht mehr passieren, wenn man ganz anders reagieren würde. Insofern ist die Moderne schon längst, also zeitgenössische Moderne, schon längst im Fokus der Denkmalpflege.
Okay. Dann sind wir eigentlich im Heute angekommen und so schließt sich auch wieder der Kreis, nachdem wir jetzt echt durch einige Epochen gelaufen sind. Und ja, genauso wie wir in dem Podcast starten mit unserer Einstiegsfrage, beenden wir ihn mit einer Abschlussfrage und die lautet: Was möchtet ihr uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ich möchte mit einem Zitat von Großherzog Ernst Ludwig von Hessen und bei Rhein motivieren, von 1908. Das war ja derjenige, der den Eisenturm oder die Stadttore und die Zitadelle von Mainz hat schützen lassen und so. Der sagt: Habe Ehrfurcht vor dem Alten und Mut, das Neue frisch zu wagen. Und ich finde, das bringt das Thema großartig auf den Punkt. weil wir zum einen die historischen Bauten schützen und erhalten müssen und wollen und gleichzeitig den Mut haben sollten, wirklich modernes, zeitgenössisches, innovatives Bauen zu ermöglichen.
Also ich von meiner Seite glaube ich, kann nur auch jetzt so an die Architekturstudierenden und auch an die Architekturinteressierten nur ermutigen, sich mit dem Bestand sich zu beschäftigen. Und weil ich glaube, dass wir sprechen ja im Moment ganz viel über Nachhaltigkeit, über ressourcenschonend. Und es gibt ja kaum was Nachhaltigeres, als ein bestehendes Gebäude zu sanieren und zu erweitern, als das Gebäude abzureißen und wieder neuen Bau hinzubauen. Das heißt, die Beschäftigung mit dem Bestand ist ein ganz großes Zukunftsthema auch. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wir als Architekten eine Sensibilität dafür entwickeln, mit dem Bestand umzugehen. Und da eben mein Appell oder meine Hoffnung, dass immer mehr sich mit dem Thema beschäftigen und auch wirklich, ja, da auch die Freude dran haben, die ich im Prinzip da verspüre und wo ich einfach glaube, dass es wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist, der einem ja auch gerade in die Zukunft führt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Danke euch beiden auch, dass ihr uns bereitgestanden habt, uns so viel Aufklärungsarbeit über Denkmal und Denkmalpflege zu leisten. Ich habe mir währenddessen 3 Stichpunkte gemacht, die ich ganz gerne als Zusammenfassung vielleicht noch kurz erwähnen würde. Ich habe mir aufgeschrieben, Denkmal ist Erinnerung, Denkmalpflege ist Schutz der Historie und Denkmalschutz ist Bildungsarbeit. Und damit herzlichen Dank.
Ja, auch von mir. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Regina, lieber Jürgen. Es hat echt Spaß gemacht und war super interessant.
Vielen Dank.
Ja, auch
für
von meiner
tollen
Seite.
Fragen.
Auch von meiner Seite vielen Dank und auch für die Zusammenstellung, dass wir einfach mit Regina zusammen, weil wir so verschiedene Aspekte, glaube ich, auch zu erläutern konnten. Und deswegen vielen Dank für die Organisation und genau, gerne wieder.
Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören.
Ja, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr uns wie immer gerne unter unserer Podcast-E-Mail-Adresse schreiben, die ihr in der Beschreibung findet.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.
Gestaltet von und mit Rebecca Runkel sowie der Assistenz Architektur.